Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du, schönen Gruß aus dem Getriebe, der Gang ist drin.
Ja, ich merke das. Es ruckelt ein bisschen, aber das ist, glaube ich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht wahrnehmbar. Ja, schön, dass wieder Anstoßmontag ist.
Moin aus Hamburg. Links ist frei und rechts bezahlt die Versicherung. Gibt's auch noch so, kennst du den auch noch? Oder Führerschein im Lotto gewonnen. Ja, gut.
Ihr merkt schon, wenn's hinten bummst, dann kassiert vorne, ne?
So ist es, ja.
So hat man das doch auch früher gesagt,
ja. Ich habe das Gefühl, das wird eine richtig gute Folge. Zum ersten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt. Nee, irgendwie, ich habe hier so viele bunte Themen auf meinem Zettel und ich glaube, du hast auch viele bunte Themen auf deinem Zettel. Was? Die schreiben sich was vor? Nein, also nur die Themen haben wir natürlich ausgetauscht.
Alles schwarz-weiß. Schwarze Schrift auf weißem Papier. Bunt ist ja gar nichts.
Bunt ist gar nichts, außer die Vorfreude. Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche gestartet. Und womit fangen wir an? Also wir können sagen, was wir vorhaben. Wir sprechen natürlich über www.deutscherpodcastpreis.de.
Genau. Ja, ihr könnt noch abstimmen für Anstoß.
Das ist ganz wichtig. Wir sprechen noch weiter über uns. Wir sprechen über 15 Jahre. Nicht Anstoß, sondern der FC St. Pauli.
Ja, ach, das, lass uns das mal eben vorweg schicken.
Wollen wir das vorweg schicken?
Das schicken wir jetzt vorweg. Ah, okay. Und dann machen wir weiter mit der Vorschau auf diese Folge. Also die die Pokalrettung, das Wunder des FC St. Pauli. Es geht um die legendäre B-Serie in der Saison 2005, 2006, als St. Pauli als Regionalligist. Welche Mannschaft mit B rausgeschmissen hat aus dem DFB-Pokal? Kriegen wir die zusammen? Ja, kriegen wir, ne?
Ich glaube, das war zunächst Bochum.
Nee, Burghausen.
Nein, genau, es war Burghausen, Bochum, Bremen.
Berlin, Bremen. Und dann Bayern. Aber
ja.
Gegen Bayern kam ja dann das Aus im Halbfinale. Und darüber haben wir einen Podcast gemacht. Genau. Einen vierteiligen Podcast, den könnt ihr unter anderem auch bei Apple iTunes hören. Und das war's schon. Also hört da mal rein. Das ist nicht nur für St. Pauli-Fans geeignet. Wir versuchen so ein bisschen die Leute mit in diese Zeit zu nehmen, mit ins Stadion zu nehmen. Das Schneespiel gegen Werder Bremen, das war ja mehr Schlittschuhlaufen als Fußball. Die Sportart hieß offiziell Fußball, hatte mit Fußball aber nicht so viel zu tun. Dieses Spiel da im Januar 2006. Ganz, ganz, ganz tolle Original-O-Töne und auch O-Töne aus heutiger Sicht mit Protagonisten von damals. Kann man sich anhören. Das wollten wir mal kurz loswerden.
Genau, also wirklich noch einmal ernsthaft. Das war Burghausen, Bochum, damals ein Zweitligist, noch ohne Gegentor. Dann kam Berlin, damals UEFA Cup Teilnehmer.
Hertha mit Marcelinho, Baschdorf, genau. Friedrich.
Pantelic.
Christian Fiedler im Tor.
Genau. Und dann
Franco Götz auf der Bank.
Übrigens dieses 4:3 von den 11 Freunden damals zu einem der größten 100 Spiele der Geschichte gewählt worden.
Zu Recht. Ich war im Stadion. Ich habe es damals gesehen. Es war bitterkalt, kurz vor Weihnachten 2005.
Ja.
Und ganz schön geil.
Ja. Und dann apropos
Bremen und Bayern.
Apropos geil, da fällt einem natürlich auch sofort Corny Littmann ein und die legendäre Halbzeitgeschichte beim Spiel dann darauf folgend gegen Werder Bremen.
Hat das Telefon geklingelt.
Genau.
Im Live-Interview bei Gerhard Delling, gemeinsam mit Klaus Allofs, der war nicht so wirklich zufrieden, dass das Spiel trotz der widrigen Witterungsverhältnisse angepfiffen wurde. Und Corny Littmann erzählt auch, warum das Telefon damals so oft und so lange geklingelt hat. Es könnte damit zusammenhängen, dass er sich mit dem Gerät nicht so gut auskannte.
Und dann gibt es noch eine ganz schöne Geschichte, auch beim Aus dann deutlich 0:3 gegen die Bayern, gegen Oliver Kahn, gegen Pizarro, gegen Schweinsteiger, gegen Lucio, gegen Sagnol, wie Andy Bergmann die Ansprache hält, die Bayern aussteigen und er dann sagt, guck doch mal hier, alle haben rausgeguckt aus dem Fenster, guck doch mal hier. Das sind doch auch nur ganz normale Leute.
Die haben auch nur zwei Beine.
Die laufen hier rum wie die Weltmeister. Und Jens Scharping sagt, du Trainer, Sagnol und Lucio, die sind beide Weltmeister. Hört euch das mal an. Das macht wirklich Spaß. Ja. Auf iTunes gibt es das oder auch in der ARD Audiothek.
So ist es. Und jetzt gucken wir auf diese Folge. Erstmal ein kleines Ständchen.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber
Hannover 96. Martin. Ach, Martin Kind ist gar nicht 125 geworden, ne? Hannover 96 wird heute 125 am 12. April.
Ja,
herzlichen 1896 geschlüpft und jetzt
genau.
Ein großes Sorgenkind.
Martin Kind ist 125 geworden und Hannover 96 77, aber Martin Kind wird 77.
Auch im April.
Und ich bin bei ihm in der Firmenzentrale gewesen, in Großburg.
Hast du ein Hörgerät bestellt? Weil genau. Du hier immer so laut drehst, wenn wir hier die Folgen aufzeichnen. Namen?
Der gerät. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, natürlich anlässlich.
Hast du im Büro gesessen oder im Sitzungssaal?
Im Sitzungssaal auf Abstand. Und er hat mir verraten, Martin Kind ist geimpft auch, ist natürlich auch Risikogruppe mit AstraZeneca und hat gesagt so, ich bin wahrscheinlich für viele nicht unbedingt ein Vorbild, hat er mit so einem Grinsen gesagt, aber ich möchte einfach mal sagen, ich gehe geimpft und auch mit AstraZeneca voran, von daher kann man es einfach mal machen.
Der ist unwahrscheinlich fidel, ne?
Der ist fidel, ja. Der hat mir übrigens auch noch eine spannende Geschichte erzählt. Der ist auch vor allen Dingen unfassbar ehrgeizig. Also am Anfang, als er Hannover 96 1997 zum ersten Mal ehrenamtlich als Präsident des Vereins geführt hat, da war er gar nicht überzeugt davon, das zu machen. Von Utz Klaassen damals den ganzen Ramsch zu übernehmen. Am Wühltisch hat man eben Hannover 96 angequatscht.
Da ist Hannover 96 bis in die dritte Liga, damals Regionalliga Nord, abgestiegen.
Genau, und da hat er gesagt, okay, am Anfang war er nicht überzeugt von der Geschichte, aber dann hat er sich eben überzeugen lassen. Und wenn man sowas mal angeht, dann hört er damit auch nicht wieder auf und hat mir erzählt, dass er ja sonst ohne Corona immer ganz gerne Tennis spielt. Ja, unter
mit Gerhard
anderem
Schröder.
Auch, ja, auch mit Dirk Grossmann, ne? Der hier,
ja, dicke Paris, genau.
Und dass er da gesagt hat, natürlich Corona-bedingt spielen die jetzt momentan nicht mehr auf einem Feld, sondern die spielen jetzt nur noch Einzel. Und da muss er natürlich mehr laufen und hat er festgestellt, dass seine Vorhand und vor allen Dingen auch sein Aufschlag nicht mehr so stark sind. Und dann hat mit fast 77 und hat er sich überlegt, so komm, ich stelle mir jetzt erst nochmal drei Wochen stelle ich mir jetzt hier nochmal einen schönen Tennistrainer ein, der nur mit mir Aufschlag und Vorhand übt. Das spricht ja natürlich auch für ihn, ne?
Ja, und mir hat er mal erzählt, dass er jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht und keinen Urlaub braucht. Also seine Frau braucht Urlaub schon, aber er ist im Urlaub, fühlt er sich unwohl. Also er ist ein Gestalter, er gestaltet gerne. Nicht immer zum Vorteil von Hannover 96, aber ja.
Darüber wollen wir jetzt darüber nicht sprechen,
reden
oder?
Darüber reden wir auch noch, über Hannover. Und
wenn wir über eins nicht sprechen wollen, dann über 50+1.
Stimmt. Und jetzt möchte ich dich mit einem Zitat konfrontieren und damit wären wir auch schon beim ersten Thema. Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark ist. Wer hat das gesagt?
Das hat unser Gast Friedhelm Funkel gesagt. Ist das richtig?
FF, Vorsicht Friedhelm, stimmt.
Und deshalb habe ich
welche Mannschaft, aber welche Mannschaft meint er damit? Hat er das heute gesagt oder hat er das möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt gesagt?
Er hat es zu dem Zeitpunkt gesagt, als er bei Düsseldorf gegangen wurde.
Ja, komisch, ne? Und jetzt ist er Trainer beim 1. FC Köln, schon beim wieder rheinischen Rivalen. Nicht Rente mit 67, sondern Retter mit 67. Das ist dann wahrscheinlich sein Ziel. Er ist zum zweiten Mal Trainer beim 1. FC Köln, war schon mal dort von, ich habe es mir aufgeschrieben, Februar 2002 bis Oktober 2003. Damals stieg er erst mit Köln in die zweite Liga ab und hat dann den Wiederaufstieg geschafft. Und ich glaube, genau das wird er jetzt auch wieder schaffen.
Aber der soll doch nur bis zum Ende der Saison bleiben.
Ja, genau. Also ich wünsche Friedhelm Funkel viel Erfolg. Toi, toi, toi. Alles Gute. Aber wenn man eigentlich schon mit seiner Trainerkarriere abschließt und dann nochmal einsteigt, dann darf man doch eigentlich Hüb genannt werden. Ne? Hüb Stevens macht das ja auch immer so. Und Friedhelm Funkel jetzt offenbar auch.
Und deshalb mein Vorschlag an dich, dass wir diese Folge nennen, wenn Feuerwehrmann Funkel seinen Friedhelm wieder aufsetzt.
Wenn es in Köln wieder funkelt. Ja, nee, finde ich gut. Finde ich gut. Können wir machen.
Und ich habe übrigens mal bei Instagram, ihr wisst ja, das ist ja Anstoß-Podcast bei Instagram, habe ich mal gefragt und wir haben ja wirklich sehr, sehr viele kreative Hörer. Da haben wir unter anderem Einsendungen bekommen. Wenn Friedhelm in den Kölner Keller geht. Gar nicht schlecht, ne?
Das ist gut. Doppeldeutig.
Knauft sich der BVB für die Champions League nochmal zusammen?
Ansgar Knauf.
Wenn der Horst seinen
den
Kumpel...
Den können die Kölner gebrauchen dann für den Knaufstieg, wenn sie absteigen sollten.
Ne? Wieder Knaufstieg, ne?
Mhm, wieder Knaufstieg.
Wenn der Horst seinen Kumpel durch Funkel ersetzt, wenn Friedhelm den letzten Funkel zum Erlöschen bringt, der letzte Funkel Hoffnung in Köln... Jobgarantie in Köln, Markus Gisdol wurde angefunkelt und so weiter und so fort.
Aber die waren sich ja sehr sicher, dass wir heute über den 1. FC Köln reden würden, ne?
Ja, ich habe übrigens auch noch eine kleine...
Liegt ja auch auf der Hand.
Zweite Umfrage gestartet, da waren natürlich auch die Themen, die wir auch schon auf dem Tableau hatten. Zum Beispiel, was orakelt ihr für Relegationspaarung für die 1. und 2. Liga? Das können wir uns eigentlich mal aufschreiben, finde ich. Das ist ein gutes Thema.
Für später, oder wie? Ich schreibe mir das mal auf Relegation.
Warum... Hansi und Hassan keine Freunde mehr werden. Das klingt so ein bisschen wie so ein Wellensittich-Duell, ne? Aber das ist ja tatsächlich eines der wichtigsten.
Es geht um die Super Bayern.
Es geht um die Super Bayern. Ja. Das aktuelle Trainerkarussell, da werden wir in jedem Fall noch drauf zu sprechen kommen. Und nochmal Trainerkarussell.
Ja, und lass uns erstmal ein bisschen über Köln sprechen.
Über also, Köln sprechen wir auf jeden Fall.
Friedhelm Funkel ist ja der erfolgreichste Zweitligatrainer. Der ist ja mit 6 ja. Vereinen oder 6-mal ist er in die Bundesliga aufgestiegen. Ist es richtig, als Abstiegskandidat in der ersten Liga den erfolgreichsten Zweitligatrainer zu verpflichten? Frage ich dich einfach mal so ganz unverfänglich.
Das ist eine gute Frage. Wir haben ja vor ein paar Wochen hier mit Friedhelm Funkel gesprochen und ich glaube, da kam eines durch.
War er bei Schalke so ein bisschen im Gespräch. Ne? Ja. Das hat er ja negiert. Aber sorry, ich bin dir in die Parade gefahren.
Das hat übrigens meine Schwester. Meine Schwester sagt immer, ich höre euch ja auch immer so gerne. Aber
ich unterbreche dich immer.
Die sagt immer, der Auge, der unterbricht dich ja immer, wenn du einmal so richtig in Fahrt.
Aber du galoppierst mir auch manchmal weg. Du hast eben gesagt, das war eine gute Frage und dann erzählst du irgendwas und hast die Frage nicht beantwortet. Ich habe das wohl gemerkt. Ich fange dich wieder ein.
Er wird immer mehr zu Markus Lanz. Er lässt mich nicht von der Kette. Und wir klären nicht die K, sondern die T-Frage und zwar in K und zwar in Köln und zwar werden wir, ja, Friedhelm Funkel, ich finde, wenn vor allen Dingen eines aus diesem Interview hier klar geworden ist oder herausgekommen ist, dann, dass Friedhelm Funkel ein sehr, sehr geselliger, kumpelhafter, fast schon väterlicher Typ ist. Und ich glaube, das kann jetzt genau das sein, was wieder so ein bisschen Lockerheit in den Verein bringt. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass das Potenzial der Kölner nicht so ist, wie der Tabellenplatz es aktuell widerspiegelt. Also ich finde, sie spielen unter ihrem Niveau. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei anderen Vereinen dann eher mehr Bedenken und denke, okay, die spielen momentan über ihrem Niveau, wie zum Beispiel eher Bielefeld oder Mainz, die jetzt auch wieder so ein bisschen in die Spur gekommen sind. Dass jetzt Bielefeld gegen Freiburg gewinnt, konnte man jetzt auch nicht unbedingt erahnen, obwohl man auch weiß, dass die Freiburger aktuell eine schlechte Phase haben. Aber zurück zu Funkel und Köln. Also ich finde, das ist eigentlich eine auf der einen Seite natürlich naheliegende Lösung, weil er aus Krefeld quasi einmal nur quer über die Rheinbrücke rüberdüsen muss und dann ist er schon fast in Köln. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das einfach ein sehr, sehr guter Typ ist, der diese Abstiegssituation kennt, der sich bei dem Verein, auch wenn es jetzt schon fast 20 Jahre her ist, trotzdem auch ein bisschen auskennt. Und von daher denke ich mir so, man muss ja das auch vielleicht wieder umdrehen. Was wäre die andere Alternative gewesen? Holst du jetzt irgendwie so einen wie André Breitenreiter oder so? Weiß ich auch nicht, ob das denn so der typische Retter ist. Also von daher, ich glaube, Friedhelm Funkel ist eigentlich eine richtig gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du dann auch siehst, was Fortuna Düsseldorf damals mit ihm alles erreicht hat. Und da stand ja diese auch sehr junge Mannschaft nahezu komplett hinter dem Trainer.
Ist dir was aufgefallen?
Dass du mich gar nicht unterbrochen hast.
Genau. Ich finde, das ist auch so eine letzte Verzweiflungstat. 6 Spieltage vor Saisonende, dann Friedhelm Funkel zu holen. Ich kann verstehen, dass sich der FC von Markus Gisdol getrennt hat. Der hat von 38 Spielen saisonübergreifend 5 nur gewonnen. 5 Spiele. Seit mehr als 2 Monaten hat Köln nicht mehr gewonnen.
8 Spiele in Folge, ne?
Letzter Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Und er hat zwischendurch, also Gisdol, mal 18 Spiele am Stück nicht gewonnen. Trotzdem durfte er so lange Trainer bleiben beim 1. FC Köln. Ich habe die Kölner ja am vorletzten Spieltag gesehen, da haben sie in Wolfsburg verloren und da waren sie zumindest eine Halbzeit lang, ich würde sogar sagen 55, 60 Minuten lang ein gleichwertiger Gegner. Das sah sehr, sehr gut aus im Spiel nach vorne, aber sie sind vorne harmlos. Und ja, 27 Tore in 28 Spielen. Der Verein, der großen Torjäger, Dieter Müller, die Alofs-Brüder, Toni Polster, Podolski, Novakovic, Terodde Modest, Imre Sabic, okay, der vielleicht weniger. Aber dieser Verein, der so viele Top-Torjäger hervorgebracht hat, hat aktuell keinen Torjäger mehr. Die erfolgreichsten Torschützen, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, sind Retschpeschei und Skiri mit jeweils 5 Saisontoren. Das ist das große Problem des 1. FC Köln. Die spielen gut über die Flügel. Da ist Marius Wolf, der viel Betrieb macht. In Wolfsburg war es so. Passt vielleicht auch ganz gut, Wolf in Wolfsburg. Hahaha. Aber auch Ismail Jakobs, U21-Nationalspieler, sehr talentiert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Duda ist wirklich einer, der nicht nur Standardsituationen oder Elfmeter verwandelt, sondern der auch das Spiel gestaltet. Aber es passiert zu wenig im Strafraum und deswegen kann ich den Trainerwechsel verstehen. Du hast gerade mal Bielefeld angesprochen. Bielefeld war, glaube ich, als Aufsteiger, als Überraschungsaufsteiger vom ersten Spieltag darauf eingestellt, einfach den Klassenerhalt irgendwie schaffen zu müssen. Ja. Die Kölner sind mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gegangen und Funkel muss es jetzt irgendwie ausbaden. Wollen wir uns das Restprogramm mal angucken, der Kölner?
Sehr gerne. Hast du es zufälligerweise parat, Michael?
Ich hab's parat und es fängt echt happig an für den FC. Leverkusen auswärts, Leipzig zu Hause und dann kommen 4 Gegner, da könnte ein bisschen was gehen. Augsburg auswärts, Freiburg zu Hause, Hertha auswärts, Hertha gegen Köln, vorletzter Spieltag. Das könnte so eine Vorentscheidung im Abstiegskampf werden. Und am letzten Spieltag Schalke zu Hause.
Oh.
Das ist ja schon fast ein Freilos. Wobei Schalke jetzt ja gerade auch mal wieder zum zweiten Mal erst in dieser Saison gewonnen hat. 1-0 gegen Augsburg.
Das haben die sich gefreut, ne?
Ja, Dimitrios Gramotzis hat das mit zum ersten Mal Verliebtsein verglichen, das Gefühl. Er sprach von einem unbeschreiblichen Gefühl. Das war ja auch sein erster Sieg als Schalke-Trainer. Schalke gegen Köln wäre auch so ein klassisches Eröffnungsspiel der neuen Zweitligasaison, ne? Wenn beide absteigen sollten, fällt mir gerade nur so ein.
Oder gegen den HSV natürlich, ne?
Oder gegen den HSV.
Nein. Aber ich meine, was man dazu natürlich noch sagen muss, es ist ja auch ein bisschen eine Zeichnung der gesamten Tragödie auch des FC Schalke 04, dass jetzt mittlerweile schon, ich meine, da ist ja nicht mal mehr Hohn und Spott drin. Also normalerweise ist ja das, was Dimitrios Gramotzis gesagt hat, ist ja eigentlich der Witz. Normalerweise wird man sagen so...
Ach, das war ein Witz? Ich dachte, das wäre wahre Freude, authentische Freude.
Nein,
gewesen.
Genau, aber normalerweise wäre sozusagen das ad absurdum führen gewesen, dass wir sagen, hier, guck mal, die Schalker, die haben sich so sehr gefreut, wie das erste Mal... Die sahen so aus, als wären sie das erste Mal verliebt gewesen. Aber die sagen das ja schon selber. Die Frage ist, weißt du, es gibt gar keine Pointe mehr auf diese, auf diese Negativserie,
die nehmen,
auf diese
die Situation. Die nehmen den Leuten, die sich normalerweise über sie hätten lustig machen können, die Pointe. Die, genau.
Aber ich wollte nicht davon galoppieren, wir waren ja bei den Kölnern und bei der
ja, ich bin eigentlich fertig mit Köln. Also ich sehe es total ein, dass Gisdol entlassen wird. Ich glaube, für Horst Held war auch die Schwierigkeit da, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Vor dem Spiel gegen Wolfsburg hatte Köln am Spieltag davor gegen Dortmund 2-2 gespielt. Da wurde ja aus einem 2-1 kurz vor Schluss noch ein 2-2 und das war ein durchweg gutes Spiel von Köln. Nach so einem Spiel kannst du den Trainer nicht entlassen.
Ja.
Nach dem Spiel in Wolfsburg wäre vielleicht der Zeitpunkt da gewesen. Aber dann hast du halt das Spiel gegen Mainz, wo du vielleicht auch als Manager denkst, ja Mensch, die sind doch nicht besser als wir. Vielleicht kriegen wir da die Wende hin. Und vielleicht hatte Horst Held auch keine Idee, außer die ja jeder haben kann. Einfach mal bei Funkel durchklingeln. Und das hat er jetzt auch getan. Ich weiß nicht, ob Friedhelm Funkel es schafft. Also Stand jetzt würde ich sagen, über Schalke müssen wir nicht reden, Schalke ist weg, dass Köln und Bielefeld den zweiten direkten Absteiger unter sich ausmachen. Wobei ich jetzt auch schon so ein bisschen noch Bremen aus dem toten Winkel beäugen möchte, denn die Bremer haben 4-mal in Folge verloren und die spielen echt wie ein Absteiger gerade. Also ja. Aber trotzdem.
Das könnte ganz übel sein, dass du quasi rechtzeitig zum Saisonende dann ganz unten angekommen bist.
Nur Relegation wurden wir doch gefragt, ne? Relegation.
5 Punkte Vorsprung, ja.
Stand jetzt würde ich sagen, spielt Köln gegen den HSV in der Relegation.
Mhm. Köln gegen den HSV.
Wobei in der Zweitliga kann man ja gar keine Prognose abgeben.
Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen.
Ja,
ne?
Corona-Chaos, das ist ja wirklich schwierig. 3 Teams gerade in Quarantäne, Holstein Kiel zum zweiten Mal. Aber darf ich noch ein paar Sätze zu Mainz 05 sagen? Mainz 05, das ist ja so ein bisschen untergegangen. Die haben gestern beim 1. FC Köln beim direkten Konkurrenten 3-2 gewonnen. Und die haben ihren Trainerwechsel schon vollzogen, rechtzeitig vollzogen. Am 4. Januar Bo Svensson. Da haben wir auch mal drüber gesprochen hier im Podcast. Christian Heidel kam zurück als Sportvorstand, Martin Schmidt als Sportdirektor, Bo Svensson, langjähriger Abwehrspieler von Mainz 05, der unter Tuchel trainiert hat. Also das war so ein bisschen das Mainzer Wohlfühlklima, das sie sich da in Rheinhessen, wie man ja so schön sagt, versucht haben wieder herzustellen. Ja. Aber der ist so erfolgreich. Mainz hat er übernommen nach dem 14. Spieltag. Da war Mainz mit 6 Punkten Tabellen 17. Mhm. Jetzt hat er 14 Spiele mit Mainz gehabt, hat 22 Punkte geholt in diesen 14 Spielen und ist 14. Unter anderem gegen Leipzig gewonnen und in Mönchengladbach gewonnen. Bo Svensson ist einer der Top-Trainer momentan in der Fußball-Bundesliga, wenn man ihn an der Punktausbeute misst. Und da hat Mainz offenbar den richtigen Riecher gehabt. Bo Svensson ist ja als Trainer vorher auch nicht in Erscheinung getreten. Der war, glaube ich, beim FC Liefering, also bei dieser Salzburger Red Bull-Filiale tätig.
Und das Lieferando von Salzburg. Ne?
So eine Lösung wäre kreativ gewesen, aber darauf hat sich Horst Held nicht eingelassen. Vielleicht auch nicht, weil er sich nicht getraut hat, vielleicht.
Das stimmt.
Könnte sein. Ja.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt aber gerade entfallen. Mainz.
Mainz bleibt Mainz.
Svensson, Schmidt, nee.
Heidel,
Schalke, ich weiß es nicht. Mir ist es wirklich jetzt gerade entfallen.
Mainz bleibt drin.
Es geht langsam los. Ja, Mainz glaube ich auch. Mainz bleibt drin.
Ja, Mainz ist jetzt 14. Jo, mehr habe ich nicht zu sagen zum 1. FC Köln.
Doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Natürlich, ich wollte noch sagen, Und schauen Sie mal, wie da, nämlich da saß vor der Bande Andi Brehme und Rudi Völler Arm in Arm. Ich meine natürlich Jonas Hector und Danny da Costa. Was für ein schönes Bild, oder?
Ja, ja,
da Costa schon gesagt haben, Hector das getröstet. Ne? Ist das Sportfoto des Jahres, haben schon viele gesagt. Soweit würde ich jetzt
andere
nicht
gehen.
Andere
würden sagen, ist das noch Sport, was die Kölner gerade machen? Nein, der SFC Köln, der spielt ja gar nicht so schlecht.
Aber das war echt ein cooles Bild, oder? Beide Spieler sozusagen.
Das hat irgendjemand abfotografiert, glaube ich, von, wir hatten das Spiel gestern übertragen. Sky, ich habe das bei Twitter gesehen.
Ja, genau.
Das war jetzt kein Bild, das heute irgendwie auf den Sportseiten der Zeitung war. Aber ja, sehr schön. Also ein fairer Sportsmann, Danny da Costa, kümmert sich um den Verlierer. Das war.
Ja. Der ist aber auch, glaube ich, nur ausgeliehen, oder?
Von Frankfurt ausgeliehen. Genau.
Nach Mainz, genau. Nach
Mainz ausgeliehen, ja. Ist ja auch ein schwieriger Wechsel. Frankfurt und Mainz, die haben ja auch eine ähnliche Rivalität wie Werder Bremen und der HSV. Aber gut, da Costa.
Er ist immerhin nicht nach Offenbach gegangen.
Man könnte auch sagen, die haben eine ähnliche Rivalität. Jetzt kommt ein geiler Übergang. Wie Hansi Flick und Hasan Salihamidzic.
Oh ja.
Ha, ha, ha. Die Frage ist ja gar nicht mehr, mit wie vielen Punkten Vorsprung wird Bayern München Meister? Okay, es sind jetzt nur noch 5.
Ja.
Die Frage ist, wer gewinnt? Flick oder Brazzo?
Ja, glaubt man den Fans? Ich glaube, das war ja auch eine große Abstimmung im Doppelpass. Das lief ja so parallel und da waren es über 80%, die für... Also ich sag mal jetzt so, bist du Team Hasan oder bist du Team Hansi? Und da haben über 80% gesagt, also wenn einer von beiden gehen sollte, dann wäre es der Meinung nach Hasan Salihamidzic. Also hat man sich für Hansi Flick ausgesprochen. Aber ich meine, so läuft es natürlich nicht. Du sagst ja nicht irgendwie, habemus eine Entscheidung und wir fragen jetzt mal das Volk. Sondern es ist ja schon so, dass Karl-Heinz Rummenigge vorher auch gesagt hat, die beiden Streithähne sollen jetzt mal Ruhe geben. Wenn man so ein bisschen tiefer eintaucht, dann geht es natürlich um die Personalpolitik, dass Hasan Salihamidzic die Spieler geholt hat, die er für richtig hielt und Hansi Flick aber auch deutlich gesagt hat, den Kader, den ich in diesem Jahr zur Verfügung habe, der ist deutlich schlechter als der im vergangenen Jahr. Bam, bam, bam. Das ist natürlich auch schon mal so eine Rums-Aussage. Hm. Und Karl-Heinz Rummenigge, der sagt so, was wollt ihr mir jetzt hier meine alten Tage versauen mit dem Blick auf die Rolex? Dann läuft am Ende der Saison mein Vertrag aus und dann übernimmt Olli, ne? Und dann geht's auch immer weiter, weiter, immer weiter. Aber das ist ja schon mal so grob angerissen, das Thema.
Ja, ich könnte jetzt, könnten wir so eine Märchenmusik einspielen, die in Hollywood-Filmen immer genommen wird, wenn Rückblicke eingeleitet werden. Was bisher geschah? Januar 2020, da haben die Bayern ja in Katar, das ist ja neben dem Freistaat ihre zweite Heimat, sich auf die Rückrunde der Saison 2020-21 vorbereitet. Flick wollte einen neuen Rechtsverteidiger haben und bekommt Odriozola, da weiß ich nicht mal mehr den Vornamen, von Real Madrid ausgeliehen, hat irgendwie 4 oder 5 Spiele gemacht.
Heißt er. Odriozola.
Und im Sommer 2020 hat Flick ja 4 neue gefordert, unter anderem Hudson-Odoi, dieses Megatalent des FC Chelsea, der Jadon Sancho für Arme. Stattdessen, ja, er hat 4 bekommen, Buna Sarr für 10 Millionen, Marco Rocca für 9 Millionen, Choupo-Moting, der jetzt ja auch, hin und wieder mal trifft, Lewandowski gerade ersetzt und Douglas Costa, den die Bayern ja 2018 nicht ohne Grund haben nach Turin ziehen lassen. Und er lässt sie auch kaum spielen. Das kommt ja noch dazu. Also es sind ja momentan so viele Spieler verletzt beim FC Bayern und da kommen dann sehr, sehr viele Talente aus der zweiten Bayern-Mannschaft, die in der dritten Liga spielt zum Einsatz, aber so ein Buna Sarr und so ein Marco Rocca, die spielen kaum. Und dann hat, glaube ich, auch Jerome Boateng das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja. Der spielt seit 2011 bei den Bayern und macht jetzt seine letzte Saison.
Flick hätte ihn gerne behalten.
Flick hätte ihn gerne behalten als Backup und Flick und Boateng, die kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft. Boateng hat, finde ich, eine ganz fantastische WM 2014 gespielt. Ich kann es verstehen, dass sich Flick für Boateng stark macht. Salihamidzic, Safir holen über Meccano aus Leipzig, haben für den viel Geld investiert, Boateng brauchen wir nicht mehr. Und das eskaliert gerade. Und ich glaube aber auch, vielleicht... Da möchte ich dich auch mal fragen, ob du das auch so siehst oder vielleicht ganz anders siehst. Hansi Flick lässt sich auch sehr bereitwillig auf diese Eskalation ein. Ja, er hat ja auch bei Patrick Wasserzieher bei Sky immer gesagt, nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage, als er im Interview versucht hat, immer wieder nachzubohren und Flick hier in dieses Thema irgendwie reinzuziehen. Er lässt sich bereitwillig darauf ein, weil er, glaube ich, auch schon Lust hat, Nachfolger von Jogi Löw zu werden. Und vielleicht sucht er über die Eskalation einen sanften Ausstieg vom FC Bayern zum DFB. Wie siehst du das?
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil normalerweise hat ein Hansi Flick ja diese Eskalation in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht nötig.
Und passt gar nicht zu ihm. Ne?
Passt überhaupt nicht zu ihm, hat ohnehin,
finde ich, immer... Eigentlich ein Typ ohne Kanten, ne? So hat man ihn bisher wahrgenommen.
Ja, aber trotzdem meinungsstark. Also gar nicht mal, finde ich, ohne Kanten, sondern sehr, ich fand ihn in seinem Auftreten immer sehr, sehr souverän. Der saß da oben immer wie so ein Fels in der Brandung, hat sich geäußert zu gewissen Themen. Man muss natürlich auch sagen...
belanglos teilweise, so in Aussagen, also da ist nicht...
Aber deshalb auch belanglos, weil das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, diese Niederlage gegen Paris Saint-Germain, dieses 2:3, das war die, 2:3 haben die doch verloren, ne? Ja, 2:3.
Rückspiel Dienstag.
Das war die erste Niederlage für Hansi Flick in der Champions League.
Ja, stimmt.
Das musst du dir mal überlegen. Also damit will ich sagen, es gab natürlich auch nichts, worüber du dich echauffieren konntest. Es gab keine Krisen, es gab keine Negativläufe.
50 Gegentore in allen Pflichtspielen sind es jetzt, glaube ich, in der ganzen Saison. Also ja.
Ich meine jetzt bis zu dieser Saison. Ja. Also bis natürlich diese Saison.
Pokal aus in Kiel.
Genau, das meine ich. Also ich sag mal, bis zum Herbst vergangenen Jahres gab es ja in der Hansi Flick-Welt eigentlich nur Bäche voller Limonade und Bäume vor lauter Dauerlutschern. Und da hat er sich da so ein bisschen drin bewegt in dieser Märchenwelt. Und das war so ein bisschen, wie heißt es noch, so ein Schlaraffenland.
Den Lutscher hast du jetzt verwechselt, der ist Trainer in Meppen.
Genau, der ist Trainer in Meppen. Aber es war eigentlich so ein bisschen das Schlaraffenland für Hansi Flick. Und jetzt ist da eben diese Schärfe reingekommen durch diesen Krisenherd zwischen Hasan Salihamidžić und Hansi Flick. Wir haben gesagt, es geht um die Personalien. Und ich merke auch, dass er das nicht so souverän kommuniziert, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Und von daher frage ich mich auch, warum er das so macht.
Er legt es drauf an.
Er legt es drauf an, trägt es in die Öffentlichkeit.
Genau.
Es wird, wenn man so weitermacht, auch so ein bisschen wieder der alte FC Hollywood. Und
das ist doch schön. Gut für Podcasts.
Ich meine, auf der anderen Seite muss man ja natürlich auch sagen, guck mal, was ist seine Situation? Man muss sich ja ein bisschen in die Leute reindenken.
Luxuriös ist die.
Er hat 6 Titel mit dem FC Bayern München geholt. In diesem Jahr wird er die Champions League höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Aus dem DFB-Pokal ist man ausgeschieden.
Ich habe die Bayern da noch nicht abgeschrieben. Also das Hinspiel, ich weiß nicht mehr, die Torschussstatistik. Ecken war 13:1 mal irgendwie. Gefühlt hatte Bayern 25 Mal aufs Tor geschossen und Paris 4 Mal. Und aus diesen 4 Schüssen sind 3 Tore entstanden. Also ich sehe das nicht so negativ.
Ja, ich glaube, in diesem Jahr machen sie es nicht. Also sie werden auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Champions League gewinnen.
Aber Flick wird jetzt
Deutscher Meister. Ja, genau.
Und das wird man ja serienmäßig.
Genau, und dann muss er sich natürlich wieder auf die Geschichte einlassen im kommenden Jahr. Oder du gehst denn aus dieser Nummer wieder raus, verdienst auch deine 5 Millionen im Jahr und konzentrierst dich halt auf diesen DFB-Job, der sicherlich auch einer der reizvollsten im deutschen Fußball ist oder vielleicht auch im internationalen Fußball. Also dann sagst du, gut, Mann, was habe ich für ein geiles Leben, oder?
Flick war jahrelang im zweiten Glied. Also er war beim DFB so Sportdirektor, also nachdem er ja jahrelanger Assistent war von Joachim Löw. Und jetzt ist er plötzlich im Nu erfolgreich, wurde ja auch vom Co-Trainer, vom zweiten Co-Trainer, den Niko Kovac hatte, neben seinem Bruder Robert, zum Nachfolger von Kovac und hat dann das Triple geholt in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Der weiß jetzt auch, ey, ich habe jetzt nicht mehr so viele Jahre. Der ist ja auch schon, der ist schon Großvater. Hansi Flick ist ja nicht irgendwie Mitte 40, der ist schon Ende 50. Und der weiß auch, es gibt jetzt hier so viele Möglichkeiten in meiner Trainerkarriere, die ja jetzt gerade erst anfängt, aber komprimiert irgendwie alles mitzunehmen. WM 2022, die EM 2024 hier in Deutschland, wo es ja Divisionen gibt vom DFB, den EM-Titel im einen Land zu holen. Das könnte er alles mitgestalten nach dem Triple-Gewinn mit den Bayern im Jahr 2020. Ich glaube, Flick bereitet damit seinen Abschied zum DFB vor. Und bei Brazzo fällt mir noch ein, der nutzt das ja auch, um sein Profil schärfen. Ich weiß gar nicht, muss der sein Profil noch schärfen? Auf jeden Fall hat er, glaube ich, Oliver Kahn in der Hinterhand. Die sind immer sehr gut miteinander klargekommen. Die haben ja auch jahrelang Titel mit dem FC Bayern geholt in den 2000er Jahren. Und Oliver Kahn ist ja derjenige, der dann dieses Jahr noch im Winter das Amt von Karl-Heinz Rummenigge, den Vorstandsvorsitz des FC Bayern, übernimmt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn sich Kahn positionieren müsste, sich dann eher auf die Seite von Salihamidžić schlagen würde. Und das weiß der vielleicht auch.
Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich auch arbeitsrechtlich so. Jetzt hat man Oliver Kahn da zweimal diesen befristeten Praktikumsvertrag angeboten unter Karl-Heinz Rummenigge. Ein drittes Mal ging das nicht. Laut deutschem Arbeitsrecht, jetzt muss man ihn festanstellen, von daher geht es gar nicht anders.
Ist das wirklich so?
Nein, also laut Arbeitsrecht ist es wirklich so. Aber nein, ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt einen Praktikumsvertrag
hat. Hat der Fabian jetzt einen Spaß gemacht?
Der Fabi hat jetzt nur einen Spaß gemacht. Aber nein, arbeitsrechtlich ist es natürlich wirklich so, dass man jemanden nur zweimal befristet anstellen darf und danach musst du ihn natürlich dann fest übernehmen. Das kennen wir natürlich auch aus gewissen Arbeitsstrukturen. So, und damit ist es natürlich genauso, wie du gesagt hast. Ja, es ist und es bleibt spannend, weil, man muss es jetzt mal wirklich sagen, wir könnten das jetzt so aufpusten wie Bam Bam. Wird es das größte Trainerkarussell der Vereinsgeschichte in der deutschen Fußball-Bundesliga. Es deutet wirklich vieles darauf hin.
Adi Hütter, meinst du?
Ja, Rose, Hütter.
Dortmund braucht einen neuen.
Bayern.
Ja, aber gibt es das nicht gefühlt alle drei Jahre?
Aber also, so auf einen Schlag? Auf einen Schlag?
Ja, auf dem Niveau der Top-Vereine.
Genau. Ja. Und ich sag dir wirklich ganz im Ernst eines. Sollte Hansi Flick...
Köln braucht auch einen neuen. Es sei denn, Friedhelm sagt, oh, das war jetzt so schön hier, ich mach weiter.
Also ich sag dir eines. Steffen Baumgart geht zu den Bayern.
Zum ersten FC Köln hätte ich gedacht, aber da habe ich jetzt gelesen, Peter Stöger soll angeblich wieder ein Thema sein. Oh, André Breitenreiter übrigens, der ja auch bei uns im Podcast war.
Den bringe ich bei Frankfurt ins Gespräch.
Der bringt sich auch in Position, den sehe ich immer häufiger bei Sky als Experte. Der hat sich hier so richtig schön warm geredet.
Bei den Bayern ins
Gespräch. Bei uns, bei Anstoß. Und jetzt reussiert er bei Sky. Ich bediene mich mal hier.
Ja, bitte.
Ne? Ja, Eintracht Frankfurt.
Es gab hier Zeiten, da stand hier das Schlaraffenland auf dem Tisch. Jetzt musst du dir die Apfelschorle auch noch selbst einschenken, ne? Aber sie ist kalt. Aber wirklich jetzt mal, ich sag dir eines, sollte Hansi Flick die Bayern verlassen, wird in jedem Fall auch Nagelsmann ein ganz, ganz großes Thema bei den Bayern werden.
Ja, das glaube ich auch.
Und das wird dann auch erdrutschartig, weil die Bayern, wenn sie denn davon überzeugt sind, dann werden sie, und dann können wir ja vielleicht auch den Übergang zu Adi Hütter schaffen, wenn du magst, dann werden die, glaube ich, auch noch mal eine Ablösesumme auf den Tisch legen für Julian Nagelsmann, die es so auch noch nicht gegeben hat.
Die Leipzig gar nicht braucht, weil wenn irgendwo die Lollis wachsen, dann wachsen da ja die Euros an den Bäumen. Ne?
Ja.
Du wolltest über Adi Hütter was sagen. Ich muss mal einen Schluck nehmen. Ich
habe so einen trockenen Mund. Red doch mal einen Schluck. Ich überbrücke die Situation mit einem kleinen Twitter-Eintrag, den ich heute gelesen habe. Und zwar hat der Tweetsrichter wieder aufgezeigt. Und zwar hat der Tweetsrichter, ach, das ist ja mein Twitter-Profil, was er da, und zwar habe ich geschrieben heute, was ist eigentlich so schlimm an Eintracht Frankfurt und der Champions League? Hashtag Bobic, Hashtag Hütter.
Ja.
Und das ist jetzt einfach mal kein Klopfen auf die eigene Schulter, sondern einfach mal der galante Übergang zu diesem Thema. Ich meine, Eintracht Frankfurt ist auf dem Weg in die Champions League und Freddy Bobic sagt, kann ich bitte raus aus dem Vertrag, und Adi Hütter soll angeblich sich mit Borussia Mönchengladbach einig sein. Stefan Raab würde sagen, was war da denn los? Ja? Unfassbar, oder?
Ich glaube, Bobic hat sich zu früh auf Hertha festgelegt. Vielleicht hatte er zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, wir schaffen es nicht in die Champions League. Europa League hatten wir jetzt ja schon mal. Vielleicht denkt er aber auch, ey, das ist ausgereizt hier. Also mehr geht nicht. Das ist das absolute Top-Niveau. Also Eintracht Frankfurt wird nie ein Verein sein, der wahrscheinlich jetzt 3-4 Jahre in Folge an der Champions League teilnehmen wird. Da gibt's ja auch irgendwie private Bande nach Berlin. Vielleicht spielen die auch eine Rolle. Bei Hütter frage ich mich das auch, aber da könnte ich dieselben Argumente auspacken. Der ist gerade dabei, over zu performen mit Frankfurt. Wenn du die Eintracht auf Platz 4 führst, dann hast du vom Gefühl her den Meistertitel geholt mit Frankfurt. Mehr geht da nicht.
Aber doch, willst du das denn nicht noch spielen, frage ich mich. Willst du nicht noch dieses Spiel? Natürlich hat er das Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea erreicht.
Vielleicht gibt es in mehr Spiel Geld.
Ja, aber du bist, das glaube ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass, ja, wahrscheinlich wird er deutlich mehr verdienen bei Borussia Mönchengladbach, aber ich glaube, wenn der Eintracht Frankfurt in die Champions League führt, dann bekommt er auch nochmal eine Prämie, bei der er jetzt nicht sagen muss, ich muss da wegen des Geldes hin, weil ich kriege da irgendwie...
Aber du weißt doch, wie es läuft. Wenn Eintracht Frankfurt jetzt in der Champions League spielt, Doppelbelastung, da wird eine riesengroße Euphorie, hoffentlich mit Zuschauern, ich würde es den Frankfurtern gönnen, losgetreten werden. Dann überstehen die vielleicht die Gruppenphase und dann sind sie in der Bundesliga in der Saison 12., 13. oder so.
Mit dieser, wie Mönchengladbach.
Ja, wobei die sind jetzt nicht 12., aber die sind momentan auch weit von den ursprünglichen Zielen entfernt. So, und dann spielst du halt die Saison und dann weißt du vielleicht auch, wenn du so ein bisschen in die mittelfristige Zukunft guckst, okay, da bin ich vielleicht der Idiot, der im, sagen wir mal, November gefeuert wird oder so. Und in Gladbach kann er jetzt gestalten, kann eine Mannschaft wieder in die Champions League führen und macht im Prinzip mit einem Jahr Verzögerung das, was er mit Frankfurt jetzt in der Saison 2021-22 machen könnte, nämlich an der Champions League teilnehmen. Und
also ich glaube, ich
mehr Geld verdienen.
Ich persönlich würde es noch spielen wollen. Ich würde vielleicht sowas machen wie Julian Nagelsmann damals zu seiner Hoffenheimer Zeit, dass ich sage, jetzt im Sommer, es wird meine letzte Saison, aber ich spiele das noch. Und dann kannst du natürlich danach auch noch alles gestalten. So ein bisschen so wie Steffen Baumgart. Einfach mal das Modell
aber
Baumgart.
Aber Nagelsmann ist, wie alt war er da? 31, 32? Er ist der Rising Star am Trainerhimmel. Wenn Hütter jetzt so eine, sagen wir mal, mittelmäßige Saison spielt, kann auch sein, du kommst mit Frankfurt in die Champions League, verlierst 5-mal in der Vorrunde, ein Unentschieden, fliegst raus so und wirst in der Bundesliga 12. Dann kriegt der ein Jahr später keine super Angebote mehr, glaube ich. Also,
aber mit Silva und Jovic und Kostic und wie sie alle heißen. Ja, aber
bleiben die dann? Das ist doch die große Frage.
Also jetzt in der Champions League, glaube ich schon, meinst du nicht?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wo sollen die denn hingehen? Sag mir das doch mal.
Dahin, wo es noch mehr Geld gibt. Alle nach Gladbach, nein. Wohin? Nach Italien, nach Spanien, ja, nach England.
Zum Beispiel zu Inter Mailand, die möglicherweise zum ersten Mal seit 11 Jahren deutscher Meister werden. Italienischer Meister.
Ja. Da passiert wenigstens was in Italien.
Ja, das stimmt.
Juve, nicht mehr Meister. Wahnsinn. Wollen wir mal gucken, wie es in der zweiten Liga aussieht? Da sieht es nämlich gar nicht so gut aus.
Adi Hütter, warte mal, hatten wir noch was? Trainerkarussell, also Mönchengladbach. Also können wir, wollte ich noch ganz kurz sagen, dann kann ich diesen Gag nämlich noch streichen.
Du können kannst ihn auch nochmal eben platzieren.
Können wir den Hashtag Adieu Hütter schon langsam bei Twitter losschießen, sagst du?
Wir haben ja schon mal Xabi Alonso versucht, bei Borussia Mönchengladbach unterzubringen. Ich glaube, die drittletzte Folge trug sogar seinen Namen. Ja. Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Ja. Leg dir den mal für Ende der Woche hin.
Ende der Woche. Okay. André Breitenreiter zu Eintracht Frankfurt oder Florian Kohfeldt?
Breitenreiter nicht, der war zu lange raus.
Kohfeldt? Wäre auch, glaube ich, eine Geschichte.
Aber wie spielt denn Werder gerade Fußball? Also...
Ja, aber auch mit. Das ist übrigens eine Geschichte, die wollte ich schon lange mal unterbringen. Da könnt ihr mir gerne zu Hause an euren Transistorradios, wo ihr mühevoll diesen Sender hier reingedreht habt, mal gerne eine Antwort zu liefern. Meines Erachtens ist es so, dass Werder eigentlich mit dieser Mannschaft und mit dem Verletzungspech so gefühlt bislang, was haben wir, 28, 29 Spieltage
28.
DFB-Pokal gespielt hat und eigentlich.
Stimmt, ist er noch dabei, ne?
Ja, aber für mich auch nahezu gegen jeden Verein allein schon vom Personal her unterlegen ist. Und ich finde, dass Florian Kohfeldt aus dieser Mannschaft unfassbar viel rausholt. Und das, glaube ich, viele Trainer mit Werder schon längst auf einem Abstiegsplatz stünden. Glaube ich, weil ich glaube, aber die Mannschaft...
Aber nicht, wenn es Schalke und Bielefeld in derselben Liga gibt.
Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du den Kader von Schalke 1:1 neben den Kader von Werder stellst, dann würde ich sagen, ist ja Schalke Kader stärker. Aber das sind natürlich jetzt auch ganz viele Theorien. Wollen wir uns auf die zweite Liga konzentrieren, wo wir gerade dabei sind?
Ja, ich habe mal ausgerechnet, also Holstein Kiel, der SV Sandhausen und der Karlsruher SC sind ja gerade alle in Quarantäne. Die Kieler schon zum zweiten Mal, zweimal 14 Tage komplett raus. Die Saison in der zweiten Liga geht bis zum 23. Mai. Holstein Kiel spielt ja am 1. Mai, stand jetzt das Pokal-Halbfinale in Dortmund.
Ja.
Es fallen jetzt einige Spiele aus und Kiel müsste, wenn Kiel das Pokal-Halbfinale gewinnt, auch noch das Pokalfinale in Berlin spielen. Das wäre, glaube ich, mitten in der Saison am 13. Mai, also auf der Zielgeraden der Saison.
Erzähl mir,
da müsste diese Geschichte. Da müsste Holstein in 41 Tagen 10 Spiele machen. Alle 4 Tage ein Spiel. Und wir haben ja oft schon orakelt, na, steigt Kiel noch auf? Nein, das geht nicht. Das ist physisch fast nicht möglich. Kiel kann nur eingeschränkt trainieren. Die Spieler kriegen Ergometer in ihre Wohnung gestellt per Zoom oder Skype oder wie heißt das andere Teams, per Videokonferenz wird da ein notdürftig zusammengeschustertes Training angeboten. So kannst du nicht aufsteigen. Und Kiel hat ja auch nach der ersten Quarantäne jetzt beide Spiele verloren. Als Tabellenvierter hechelst du der Musik hinterher und das tut mir echt leid für Ole Werner, der sehr sympathische Holstein-Trainer, der auch schon zu Gast gewesen ist hier in diesem Podcast. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr in der zweiten Liga. Trifft natürlich auf den SV Sandhausen in nicht ganz so krasser Form am Tabellenende auch zu und auf den KSC, bloß der ist ja gerettet. Also der kann nicht mehr absteigen und der Aufstieg wäre für den KSC eigentlich auch nicht mehr möglich.
Aber ich habe ein kleines Mini-Aber und zwar gibt es ja bei unterschiedlichen Kartenspielen auch hin und wieder im Ergebnis ein Streichergebnis. Gibt es übrigens im Beachvolleyball auch, aber das ist eine andere Geschichte, ein Streichergebnis. Und für mich,
in Freiburg gibt es das auch.
Das stimmt. Aber für mich ist zum Beispiel dieses Spiel gegen Heidenheim ein Streichergebnis. Und zwar deshalb, weil du ja auch siehst, dass die Konkurrenz von Holstein...
Heidenheim ist gut. Heidenheim ist gleichwertig, würde ich sagen.
Aber was ich meine, dass das Streichergebnis dahingehend... Ja, Holstein kam aus der Quarantäne wieder und ja, sie haben knapp, unglücklich, aber am Ende auch verdient, gegen Bochum verloren. Okay, sie haben gegen Heidenheim nicht doll gespielt und verloren. Streichergebnis für mich deshalb, weil, guck mal, Bochum jetzt auch 0:3 gegen Paderborn verloren hat, der HSV ein 3:0 bei Hannover 96 verspielt und zu Hause 1-3 gegen Darmstadt 98 verliert. 1-2 gegen Darmstadt 98 verliert. Und das ist. Das
der HSV hat einfach seine Krankheit. Der HSV hat HSV.
Ja, aber guck mal, aber Bochum ja auch. Also Bochum verliert dann auch 0-3 bei Paderborn. Damit will ich sagen, es marschiert ja jetzt keiner weg. Und deswegen ist für mich dieses 0-1 in Heidenheim ist auch schon wieder okay. Und
aber Quarantäne, jetzt 14 Tage eingeschränkter Trainingsbetrieb. Das geht nicht. Also
aber Fabian Boll ist ja mit den Ersatzspielern, die draußen sind und das schon hatten, noch auf dem Trainingsplatz im Projektdorf.
Wie viele sind das denn? Weiß ich nicht.
Ich glaube, 14 Spieler sind in Quarantäne. Ich weiß nicht,
wie mehr sind das.
Ich glaube, 14, ne?
Die haben 2 Corona-Fälle, Gilius und einer, der nicht bekannt ist. Ich meine, dass noch ein paar Spieler, die nicht im Kader waren, 14 sind es, glaube ich, nicht. Die Mannschaft von Holstein Kiel ist größtenteils, bis auf wenige Ausnahmen, in Quarantäne.
Aber ist das nicht größtenteils, wenn die zum Beispiel jetzt 14 haben und der Kader ist, ich sag mal jetzt,
bringt ja nichts, wenn wir orakeln, wir müssten eine also
wir müssten Ahnung haben.
Hilfe aus Kiel. Nein, aber was ich mir fehlt da die Fantasie. Dynamo Dresden hat das vor einem Jahr auf der anderen Seite der Tabelle erlebt. Die sind halt dann mit dieser Aufholjagd, die hergemusst hätte und diesen vielen Spielen innerhalb weniger Wochen nicht klargekommen und sind in die dritte Liga abgestiegen. Ja. Und genauso wird Holstein Kiel den Aufstieg verspielen. Ich würde mich freuen, wenn sie mich Lügen strafen würden. Am Ende glaube ich aber, dass in der zweiten Liga ist ja gerade, es gibt so viele Corona-Fälle. Auch vor dem Spiel Osnabrück gegen Braunschweig gab es gestern einen Corona-Fall. Hannover hatte auch einen vor dem Spiel.
Ja.
Gegen wen hatten Hannover schon wieder verloren?
Heidenheim,
genau. Ja, so, ja. Spiel wurde trotzdem ausgetragen. Ja. Aber es ist gerade... In der zweiten Liga ist die Corona-Liga gerade.
Du hast gesagt, ne? KSC Sandhausen hast du erzählt?
Habe ich erzählt, ja, genau. Und am Ende steigen vielleicht die auf, die wenigsten Probleme mit ihrer Gesundheit haben. Der HSV, der hat jetzt ja, ist es Glück oder Pech? Auf jeden Fall hat der HSV 12 Tage kein Spiel, weil die nächsten Gegner Sandhausen und Karlsruhe gewesen wären. Jetzt kann man sagen, okay, nach dem 1-2 gegen Darmstadt ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie nicht schon wieder am nächsten Wochenende das nächste Spiel verkacken. Es ist aber auch schlecht, weil 2 Wochen ohne Spiel heißt ja auch 2 Wochen kein Rhythmus. Die anderen Spielen bauen wie Fürth und Bochum möglicherweise ihren Vorsprung in der Tabelle aus. Es ist kein fairer Wettkampf mehr in der zweiten Liga.
Und dennoch habe ich irgendwie Mut und Hoffnung noch nicht verloren, dass Holstein Kiel das doch noch irgendwie schaffen kann. Pass mal auf. Ich glaube jetzt nicht, dass die aus der Quarantäne kommen.
Da wird
kommen
ja jeder Sportwissenschaftler, jeder Athletiktrainer den Vogel zeigen. Außer der von Holstein Kiel, der natürlich optimistisch bleiben muss.
Der zeigt mir einen Storch.
Ja, stimmt, der zeigt dir den Storch. Ja. Das könnte sein, ja.
Aber das stimmt, das wird natürlich eine spannende Geschichte. Wir haben ja auch jetzt hier kurz vor Anstoß haben wir noch kurz gehört, dass das Nachholspiel gegen Hannover 96 und das Spiel gegen Nürnberg jetzt ja abgesagt worden sind. Ja
gut, das Spiel gegen Hannover wäre übermorgen gewesen. Ja. Klar, keine große Überraschung. Das Spiel gegen Sandhausen soll am 21. April stattfinden. Die Quarantäne von Holstein geht bis zum 20. Die Quarantäne von Sandhausen bis zum 18. Das Spiel muss eigentlich auch abgesagt werden, weil du einer Mannschaft, der, ich glaube, Minimum 3 Tage Vorbereitungszeit nach so einem Quarantäneende bereitstellen musst. Und ja, da wird Kiel, ich habe es ja gesagt, 10 Spiele in 41 Tagen, vorausgesetzt Kiel zieht ins Pokalfinale ein, wovon ich natürlich fest ausgehe.
Und ich meine, stell dir das mal vor, diesen Kollateralschaden, der daraus entsteht, dann möglicherweise wird ja auch die Saison noch um 1 oder 2 Wochen verlängert. Dann
das glaube ich nicht, weil es genügend Ausweichtermine gibt.
Ja, ja. Aber sollte
sie,
das...
Sie können nicht verlängern, soll ich dir sagen, warum? Weil
wegen der EM.
Die FIFA verlangt ab dem 31. Mai die Nationalspieler.
Das wollte ich ja gerade sagen, das hat meinen ganzen Witz kaputt gemacht. Weil ich wollte gerade sagen, und Scheiße. Dann streiten sich Werner und Löw um Finn Bartels. Muss der noch zweite Liga spielen oder darf der schon ins DFB-Aufgebot, ins erste Trainingslager in die Schweiz? Nein, das ist noch meiner. Der muss doch noch unbedingt jetzt hier um den Aufstieg mitspielen. Nein, das ist doch meiner. Den müssen wir doch vorbereiten auf das erste Spiel. Guck mal, und trotzdem lachst du immerhin. Vielleicht ihr zu Hause auch, macht ja nichts.
Kann ich dich versöhnlich stimmen mit einem Quiz, das ich dir für unsere Kultrubrik vorbereitet habe?
Ich habe dir auch eine richtige Überraschung. Ich möchte diesmal anfangen, das möchte ich schon mal kurz sagen.
Okay.
Aber ich gebe dir jetzt hier keinen alten Osterhasen oder so, sondern...
Du musst ja erstmal hier wieder unseren kleinen Opener starten, deswegen würde ich schon mal die Gelegenheit nutzen und 2 Lieder... Ah ne, muss ich gar nicht. Auf unsere Spotify-Liste packen. Mach ich dann später.
Machst du später oder jetzt?
Später.
oder jetzt?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich habe keine Kosten und keine Mühen gescheut. Jetzt sind sie hier in Friedrichshafen beim Frühlingsanstoß, Wetten das. Und ich habe
beim Volleyballfinale. Der VfB Friedrichshafen ist ja der deutsche Rekordmeister im Volleyball.
Natürlich.
Der spielt gerade und in der Finalserie und den Namen finde ich lustig gegen die Berlin Recycling Volleys.
Ja.
Kann man Erfolg recyceln?
An dieser Stelle würde ich sagen, ja, denn vor 15 Jahren hat der FC St. Pauli den Erfolg konnte man recyceln.
Die Pokalrettung, das Wunder des FC St. Pauli.
Ich habe mit dir, lieber Michael, ein kleines Mini-Quiz vorbereitet, das nur aus einer Frage besteht und du möglicherweise die richtige Antwort lieferst. Und zwar frage ich dich, wie heißt der jüngste Trainer im deutschen Profifußball?
Ole Werner.
Das ist richtig. Wir haben gerade eben über den gesprochen und deswegen zur aktuellen Situation. Ich bin in einem überregionalen, in einem weltweiten Presseverteiler, der uns zu der genau aktuellen Situation auch hin und wieder sozusagen, wie man so schön sagt, O-Töne zur Verfügung stellt. Und diesen O-Ton, den wir zur aktuellen Terminnot in der zweiten Fußball-Bundesliga haben, hat uns Ole Werner geschenkt für diesen Podcast und den hören wir uns jetzt mal an. Das ist meine Überraschung an dich, an euch, an alle.
Ja, was die restliche Saison angeht und die nächsten Aufgaben, die in der Liga und im Pokal auf uns warten, so fällt es mir aktuell noch schwer, eine Prognose darüber abzugeben. Ganz einfach deshalb, weil das ja vermutlich eine einmalige Situation ist, dass eine Profimannschaft innerhalb von anderthalb Monaten 4 Wochen aus dem Trainingsbetrieb genommen wurde, nicht arbeiten konnte, während die Konkurrenz diese 6 Wochen komplett nutzen konnte. Insofern ist das schwer zu prognostizieren, ja, weil es einfach natürlich große Auswirkungen hat, was Spielrhythmus angeht, was Abstimmung untereinander angeht, was auch mentale Faktoren angeht, weil es extrem schwer ist, innerhalb von anderthalb Monaten 4 Wochen in seiner eigenen Wohnung zu sitzen, teilweise allein. Und es hat natürlich auch körperliche Folgen, weil der Trainingszustand nach so einer Pause natürlich nicht der sein kann, den man normalerweise hat, wenn man Zweitligaspiele bestreitet.
Das habe ich doch alles schon gesagt.
Viele Hürden auf uns warten. Wir werden untereinander und auch von außen jede Unterstützung brauchen, um die Saison erfolgreich zu Ende führen zu können. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von großen Träumen, sondern da rede ich einfach davon, dass man es schafft, im Laufe dieser Spiele sich zu steigern, möglichst von schweren Verletzungen verschont zu bleiben und am Ende des Tages in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, man hat alles, was möglich war, unter diesen Umständen aus sich rausgeholt. Das, glaube ich, kriegen wir als Mannschaft hin. Ja, das, glaube ich, auch kriegen wir als Trainerteam hin. Wichtig ist, dass wir jetzt von allen Seiten Unterstützung erfahren, damit das auch gelingen kann und das möglich gemacht wird, was irgendwie möglich gemacht werden kann in dieser Situation. Und da vertraue ich einfach auch auf alle Leute, die uns die Daumen halten, dass man das auch weiterhin tut und diese Situation, in der wir uns befinden, auch realistisch einschätzt und die Mannschaft, die sich, glaube ich, über die bisherigen Spiele verdient hat, auch bis zum Ende der Saison unterstützt.
Seid ihr noch da?
Ich bin noch da, ja. Für mich ist das nichts Neues gewesen. Nein, schön, Ole Werner zum zweiten Mal hier in unserem Podcast.
Ja. Ich finde, den werden wir auch nochmal wieder...
Storch.
Der müsste doch jetzt eigentlich Zeit haben in Quarantäne, oder?
Ja, komm, den wollen wir jetzt nicht nerven, oder? So. Oder wollen wir ihn eben anrufen? Nee, wir rufen ihn nicht an.
Oder nee.
Hat doch gerade angerufen, oder wie war das? Wie hast du... Ach nee, das war die WhatsApp-Gruppe, genau.
Ja.
Pass mal auf, ich habe fast vorbereitet. Das hat...
Hast du dich denn ein bisschen auch darüber gefreut? Es war doch ein Mehrwert, oder?
Ich hatte eine Gänsehaut. Es war ein Mehrwert und ich hatte eine Gänsehaut. Vielleicht hast du die auch jetzt. Ich habe mir nämlich diesmal ein Quiz geliehen von transfermarkt.de.
Ist das dein Ernst?
Es geht um das 125-jährige Vereinsjubiläum von Hannover 96. Oh. Das Hannover 96-Quiz. Es sind Fragen an dich. Ich werde dir 4 Lösungsvorschläge vorgeben. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Ich bin bereit.
In welchem Jahr wurde Hannover 96 zum ersten Mal deutscher Meister?
38.
Stimmt, du brauchst vielleicht gar keine Lösungsvorschläge. Wer ist mit 302 Erstligaeinsätzen Rekordspieler der 96er? Altin Lala, Steven Cherundolo, Jiří Steiner oder Hans Siemensmeier?
Also entweder ist es, hast du gesagt Bundesligaspieler, erste Liga?
Rekordspieler der 96er.
Rekordspieler der 96er.
Erstliga-Einsätze, genau, Erstliga. Bundesliga, genau. Soll ich dir einen Tipp geben?
Ich glaube, es ist Steven Cherundolo.
Das stimmt.
Ja. Ich war mir nicht sicher, ob es er oder Lala war, aber es
ist Cherundolo. Es ist ja. Steven Cherundolo, der ewige Rechtsverteidiger. Ja. Als erster Bundesliga-Aufsteiger landete Hannover in der Saison 1964-65 auf Platz 9, 5, 5, 10 oder 12?
Zwölfter geworden.
Fünfter, ja. Hannover 96 war ja nicht dabei, 63-64, da hat sich der DFB für Eintracht Braunschweig entschieden. Ja. Viele denken ja, dass deswegen die Rivalität zwischen der Eintracht und den 96ern so groß ist, stimmt aber nicht. Diese Rivalität entstand erst so in den späten 90ern, als sich beide in der dritten Liga um den Aufstieg in die Zweitliga gezankt haben und auch als die Fankultur sich so ein bisschen verändert hat. Es gibt sogar ein Glückwunschtelegramm aus Braunschweig an Hannover, als Hannover da 1964 der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Und Fünfter war Hannover in seiner ersten Erstligasaison. Es geht weiter. Für welchen Spieler bezahlte Hannover bislang die höchste Ablösesumme? Es waren 9 Millionen Euro. Brauchst du ein paar Vorschläge? Ich würde sie dir geben.
Ich weiß, wer es war. Und zwar war das der Spieler meines Erachtens, der aus Freiburg kam. Nicht? Nee, dann sag mal bitte die Antwortmöglichkeiten.
Ilas Bebu?
Nein.
Roselu? Mike Hanke oder Jonatas?
Roselu.
Falsch. Jonatas, der Brasilianer, der, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam, aber der hat gefühlt jedes Jahr einen anderen Verein gehabt.
Stimmt, den hat Horst Held verpflichtet, ne? Ja, stimmt, das war gar nicht so lange her.
Roselu kam aus Hoffenheim, meine ich damals. Welcher aktuelle 96-Spieler absolvierte bereits 57 A-Länderspiele für sein Land? Aktueller Spieler. Genki Haraguchi, Simon Fallett, Jaka Biol oder Sai Muroya?
Haraguchi.
Stimmt. Wer verwandelte den entscheidenden Elfmeter beim Hannoveraner Pokalsieg 1992? Michael Schönberg, Miloš Djelmas, Carsten Surmann oder Jörg Sievers?
Hat Jörg Sievers damals einen Elfmeter geschossen?
Er hat auf jeden Fall welche gehalten.
Das weiß ich auch.
Im Halbfinale hat er gegen Werder Bremen einen verwandelt.
Ich sag Surmann.
Nein, Michael Schönberg, der Däne, der ja später dann auch noch mit dem ersten FC Kaiserslautern deutscher Meister wurde.
Und weißt du, in welchem Spiel sich Michael Schönberg mal das Schien- und Wadenbein gebrochen hat?
Das weiß ich nicht, ne?
Das war beim Wechselfehler.
Ach so, tu wieder mit. Für die, die unseren Podcast nicht kennen, das soll Jörg Dahlmann sein. Richtig. 1992-93 spielte 96 im Europapokal der Pokalsieger. Wer war der Erstrundengegner? Sparta Prag, Werder Bremen, Olympique Marseille oder Borussia Mönchengladbach?
Ich glaube, es war Werder Bremen.
Ja, das stimmt. Das glaube ich, kannst du weglassen. Es war Werder Bremen.
Ja.
Wir bleiben international. 2011-12 kam 96 bis ins Viertelfinale der Europa League. Wem unterlag der Club dort?
War das die erste Saison oder die zweite?
Die erste.
Ah, okay, die erste. Ich weiß, dass sie in der zweiten Saison gegen Anschi Machatschkala ausgeschieden sind. Da gab es 8 Minuten Nachspielzeit. Aber die erste Saison, da sind sie ausgeschieden. Ich glaube, doch, warte mal ganz kurz. Gegen Atletico Madrid?
Stimmt.
Ah.
Das stimmt.
Yes.
Da war was. Wer nahm als 96er?
Und ich glaube, ganz kurz, das war auch knapp, ne? Ich glaube, die sind ja nicht irgendwie 0-2-0-3 rausgeflogen, sondern das war ganz knapp.
Ja, ich glaube, es war knapp, aber ich kriege die Ergebnisse nicht mehr zusammen.
Das war knapp.
Wer nahm als 96er an 3 Weltmeisterschaften teil? Mario Eggemann? Jiří Steiner, Steven Cherundolo oder Wahid Hashemian? 3 Weltmeisterschaften. Eggemann, Also, Steiner, ne. Schirndolo oder Hashemian?
Hashemian nicht.
Schweiz, Tschechien, USA oder Iran?
Eggimann. Nee, dann sage ich auch Schirndolo.
Stimmt. Ja. Eine habe ich noch. Welcher dieser Spieler war nie für Hannover am Ball? Jupp Heynckes, Uli Borowka, Marcel Halstenberg oder Roy Präger?
Wer nie für Hannover 96 gespielt hat?
Ja. Schweigen. Soll ich dir einen Tipp geben?
Aber ich würde sagen Roy Präger.
Stimmt.
Ja,
genau.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich habe nur überlegt, was war vor Wolfsburg? Also anscheinend nichts. Doch auch irgendwas, aber nicht da, nicht Hannover 96.
Vor Wolfsburg war Stahl Brandenburg? Oder?
Der hatte so eine geile Kreole, so einen kleinen Goldring.
Ah.
Und
immer einen frechen Spruch auf den Lippen.
Die Ratte, ne? Roy Präger. Aber cool, das hat Spaß gemacht.
Siehst du, das ist doch schön, dass du auch mal Spaß hast. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß am Mitraten.
Ich möchte noch kurz hinten raus die Laune ein bisschen verderben. Und zwar, was ich noch mehr aufgeschrieben habe, mit Martin Kind aus dem Interview ging hervor, dass er gesagt hat, wegen der 200 Millionen Euro weniger geringeren TV-Einnahmen wird Hannover 96 in diesem Geschäftsjahr einen Verlust von 11 Millionen Euro machen.
Oh.
Das müssen die Gesellschafter auffangen.
Oh, ja. Die Armen.
Wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Was haben wir noch? Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Vielen Dank an Hannes, der hat uns nämlich noch ein paar Namen genannt, die Osterbezug hatten. Wir hatten ja letzte Folge nicht so richtig viele Namen hier ins Rennen gebracht. Am Ostermontag haben wir aufgezeichnet. Weitere Fußballer mit Osterbezug, schreibt Hannes, sind Niklas Osterhage vom BVB, Makoto Hasebe, finde ich gut, von Eintracht Frankfurt, und Johannes und Maximilian Eggestein, die Bremer.
Wegen Egge?
Wegen Egge.
Das finde ich sehr gut. Und was mir hat witzigerweise auch noch einer geschrieben, mir hat auch noch einer geschrieben und hat gesagt, vergesst mir doch bitte einen nicht, und zwar Dieter Eils.
Ja, da steckt auch ein Ei drin, aber ein Ei steckt ja ganz...
Aber fand ich gut.
Ja,
ich finde das schön, dass ihr mitmacht. Ich finde das schön, dass ihr
auch
noch
gut
einschaltet. Wir melden uns nach der Sommerpause aus Friedrichshafen. Robbie Williams, Chris de Burgh.
Und Klaus Meine. Ich habe nämlich noch was mit Hannover Bezug.
Kommt auf die Playlist? Wind of Change?
Ja, das war ganz schlecht von mir getrötet. Wind of Change kommt wegen Hannover 96, wegen des 125. Geburtstages auf die Playlist. Ebenso Alles im Lot von Bab, weil wir heute ja auch ein bisschen über den 1. FC Köln gesprochen haben.
Und ich wollte noch sagen, ich habe am vergangenen Wochenende mitten da, wo die Schanze ist, nämlich Schulterblatt bei der alten Flora, da habe ich Johannes Oerding getroffen. Der lief ja die Straße runter und ich hatte den im vergangenen Sommer, als das alles noch ging, wie man so
die neue Flora.
Da habe ich, ist die neue?
Ja.
Und wo ist die alte?
Wo Johannes Oerding seine alte hat, das ist Ina Müller. Wo ist die denn?
Ist das dieses runtergekommene Ding, ist die neue Flora?
Mhm.
Ich dachte, die neue Flora wäre...
Nein, das ist... Die neue Flora ist...
Ist doch da draußen in Altona, ne?
Ist das Musical...
Genau.
...Dingens da, ja.
Das hast du mich verunsichert. Auf jeden Fall habe ich Johannes Oerding getroffen. Und ich habe den ja im vergangenen Sommer mal kennengelernt.
Der ist St. Pauli-Fan.
Der ist St. Pauli-Fan. Und da hat er gesagt so, ohne Witz, moin Fabian, wie geht's? Und dann hat er sich auch sehr für unseren Podcast interessiert. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wo bist du denn gerade auf dem Weg hin? Hat er gesagt so, ich habe hier meinen Koffer voller Schnelltests. Hatte er auch tatsächlich. Und zwar war der gerade auf dem Weg zu...
Hallöchen, und so, hier ist die Nachtigall, hier ist euer Udo, und so, ein Panik-Kollege. Johannes, alter Panik-Rocker, und so, hat meine neue Single, und zwar heißt die natürlich Mittendrin, ordentlich mitgeschrieben, gekritzelt und so, mit Likorelle auf Papier gebracht, und dann sind wir zusammen, haben uns eingeschlossen in die Sphären, noch ein bisschen produziert und so, sind abgestiegen in die musikalischen Welten und so, und alle seinen Koffer genommen mit seiner Klampfe unterm Arm, da haben wir ein bisschen gesagt, lass jucken und so, drehen wir ein bisschen auf und so.
Und dann hat er gesagt, komm, ich bin gerade auf dem Weg zu Udo und ich muss einen Schnelltest mir vorne reinhauen, weil Udo hat auch zu mir gesagt.
Ja, also Johannes, teste dich vorher, weil ich möchte nicht, dass du derjenige bist, der am Ende Udo auf dem Gewissen hat, ne?
Also A, lasst euch testen, kleine Message noch nebenbei, und B, Johannes Oerding fiel mir dann auch wieder ein, hat den Song Mittendrin für Udo Lindenberg mitgeschrieben und ist ein Song, der passt in die Zeit, ist echt cool und den würde ich gerne mit auf die Liste packen. Deswegen habe ich diese Geschichte erzählt. Klingt ein bisschen schlageresk, klingt ein bisschen nach Johannes Oerding, gesungen von Udo Lindenberg. Ich mag es trotzdem.
Und wir beide fahren jetzt nach St. Peter-Oerding, ne?
So ist das.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.